Suhrkamp Audio.
Marcel Bayer liest aus seinem Roman Kaltenburg.
Ich spreche von den Vögeln, die ich in der Nacht des 13. Februar in Dresden im Großen Garten sah. Das heißt, im Dunkeln war mir überhaupt nicht deutlich, dass es sich um Vögel handelte, was diese Gegenstände, Dinger, Klumpen noch unheimlicher machte. Ihre Natur begriff ich erst, als die Sonne längst wieder aufgegangen war, blass, kaum bemerkt, die meiste Zeit hinter schwarzen, schwarzgrauen Rauchwolken verborgen, die sich über den gesamten Horizont hinzogen und weit hinauf in den Himmel ragten. Nachts, als ich durch die Parkanlage irrte, traf mich auf einmal etwas hart an der Schulter, ohne dass jemand in der Nähe gewesen wäre. Kein Faustschlag, keine Berührung eines Tieres entsprechender Größe, das mir von hinten hätte zusetzen können, und auch kein abgebrochener, durch die Luft gewirbelter Ast, der auf dem Boden aufgetroffen und zerbrochen wäre. Alles hätte ich an den entsprechenden Geräuschen erkannt. Dies jedoch klang zugleich dumpf und fest, und als der Gegenstand auf die Erde gefallen war, rollte er noch ein Stückchen weiter. Ich fand ihn, schwarz, fasste ihn an, ein wenig klebrig, bröckelig, die Oberfläche aufgeraut. Ich hob das Ding vor meine Augen, ein Batzen Teer vielleicht, ganz einfach Schlacke. Ich hob ihn an die Nase. Wie im Reflex aber warf ich ihn weg, so weit wie möglich, von mir fort. Was ich gerochen hatte, war verbranntes Fleisch. Der nächste Schlag, diesmal am Kopf. Ich rannte los. Ich rannte zwischen den Bäumen und Kratern und dann den Menschen auf der Lichtung hindurch, doch je länger ich lief, umso verzweifelter erschien mir meine Lage. Überall kamen diese verbrannten Brocken herunter, und selbst wenn ich glaubte, einen Moment lang verschnaufen zu können, unter der umgelegten Wurzel einer großen Eiche, im Schatten einer freistehenden Mauer, hörte ich sie überall um mich herum auf dem Boden aufschlagen, als kämen sie näher. Als kreisten mich die tot aus dem Himmel fallenden Vögel ein. Spechte, die aus ihrer Höhle im brennenden Baum entkommen waren. Ein Waldkauz, der auf dem Ansitz vom hereinbrechenden Feuer, vom Flugzeuglärm aus seiner sonst so stoischen, an Totenstarre gemahnenden Ruhe gerissen worden war und nun panische Luftbewegungen vollführte, um die Flammen zu löschen, die von der Schwanzdecke herkommend schon an seinen Armschwingen fraßen. Und Ringeltauben, die in die Luft aufstiegen, als das Getöse einsetzte, um Richtung Elbe oder sonst wohin zu fliehen, worauf sie sich bei den ungeheuren Temperaturen auch in höheren Luftschichten mitten im Flug entzündeten. Die vielen Enten, auf der eisfreien Fläche eines Teichs dicht zusammengedrängt, dort, wo sie sich gegen alle Feinde sicher glaubten. Wie hätte ich jetzt Krickente von Löffelente, Pfeifente von Reiherente oder Schellente von Tafelente unterscheiden sollen, da sämtliche Tiere auf dem Wasser auf einmal brannten? Kann sein, im großen Garten ist manches Tier einfach verdampft. Krähen natürlich, riesige Schwärme von Nebel-, Saat- und Rabenkrähen, die oben in den Bäumen schliefen. Der eine oder andere Bergfink vielleicht. Und Seidenschwänze, die, im tiefen Winter aus dem Norden hergekommen, wider Erwarten in dieser Nacht geröstet wurden. Mir war, als gehe die gesamte im Park nächtigende Vogelschar nacheinander in Flammen auf und lag, als ich am nächsten Morgen die Reste einiger Tiere trotz ihrer Entstellungen meinte identifizieren zu können, als überwiegend ungestalte Materie im Park herum, sofern die Hitze sie nicht zu Asche, zu nichts hatte werden lassen. Als hätten die Zugvögel im vergangenen Herbst überlegt gehandelt, da sie das Weite suchten, als wäre es in weiser Voraussicht auf das geschehen, was hier im Februar passieren sollte. Ein angebrannter Höckerschwan mit federlosem Hals und blankem Flügel, nicht mehr voll bei Bewusstsein, wie es schien, da er immer von Neuem versuchte aufzustehen, torkelnd zur Seite fiel, so eine Weile dämmerte und sich erneut aufrichten wollte. Er hatte, wie ich dann bemerkte, einfach keine Füße mehr. Flamingos auch. Ja, Wenn ich mich richtig erinnere, sah ich eine Reihe kahler, tiefgrauer Flamingos, die sich wohl aus dem zerbombten Zoo in den großen Garten geflüchtet hatte. Der heiße Luftzug muss ihnen das prächtige, rosa Gefieder abgeflemmt haben. Sie waren kaum an ihren angekohlten, leicht verdrehten, großen Schnäbeln zu erkennen. Der Horngeruch, Hautsäcke, Ledern, dabei aber in der Form erhalten, als hätte man ihren Körpern in einem Schockverfahren sämtliche Flüssigkeit entzogen, wie es ja tatsächlich geschehen ist. Mumifizierte Tiere. Man hätte die Flamingos nur noch einbalsamieren und in Tücher wickeln müssen, um sie zu Vogelmumien, ähnlich den heiligen Ibissen der Ägypter, werden zu lassen. Ich rannte und ich redete. Ich muss die ganze Zeit laut vor mich hingeredet haben, während ich am nächsten Tag, dem 14. Februar, durch diese Stadt lief, die ich nicht kannte, die auch keiner ihrer langjährigen Bewohner an diesem Morgen mehr erkennen konnte. Am Vortag war ich still meiner Mutter gefolgt, die mich herumführte und hier ein architektonisches Detail hervorhob, dort an eine Episode aus ihrer Zeit in Dresden erinnert wurde. Und als wir nachmittags im Café saßen, sprach ich genauso wenig, schaute nur staunend auf die Straße und löffelte meinen Kakao. Jetzt aber irrte ich lautredend durch die Stadt. Und vielleicht wäre ich, hätte ich den Mund gehalten, niemandem aufgefallen und also in der Folge auch nicht aufgegriffen worden. Denn an diesem Aschermittwoch liefen schließlich unzählige Menschen wie ziellos auf der Suche nach Verwandten oder dem eigenen Haus in Dresden umher. Es war gespenstisch still. Und in dieser gespenstisch stillen Landschaft ein einziger Redender, der sich durch keine Ansprache, durch keine Frage unterbrechen ließ. Es muss etwas Obszönes gehabt haben. Ich weiß nicht, was ich geredet habe. Ich weiß nicht, wer das Wort an mich gerichtet hat und wie die Fragen oder Hinweise gelautet haben können. Vielleicht besteht für mich auch darum bis heute keine Klarheit über den Verbleib meiner Eltern. Vielleicht wurde mir noch am selben Abend oder bald darauf alles genau erklärt, aber keines der Worte drang an mein Ohr.
Kaltenburg ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat knapp 400 Seiten und kostet 19,80 Euro.